Auch ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Ich begrüße auch alle, die uns online zuschauen. Schön, dass ihr alle da seid und auf Gottes Wort hören möchtet. Die heutige Predigt, wie ihr schon gehört habt, handelt vom ersten Gebot. Ich lese den Text aus Markus, Kapitel 12, die Verse 29 und 30. Es steht hier geschrieben: Jesus antwortete ihm: Das erste Gebot ist: Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Jesus zitiert hier fast wörtlich aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 6, Vers 4 und 5. Der einzige kleine Unterschied ist darin, dass Jesus hier nebst aus deinem ganzen Herzen, aus der ganzen Seele und der ganzen Kraft noch aus deinem ganzen Verstand ergänzt. Es ist ein Wort Gottes, welches an das Volk Israel gerichtet ist. Höre, Israel, heißt es zu Beginn. Jesus spricht hier zu Israeliten und antwortet auf die Frage eines Schriftgelehrten: Welches ist das erste Gebot? Von allen. So wollen wir als erstes abklären, ob dieses erste Gebot auch für uns Christen heute gilt oder ob es nur an das Volk Israel gerichtet ist. Nämlich die Tatsache ist, dass wir dieses erste Gebot so in dieser Art im ganzen Neuen Testament sonst in der Apostelgeschichte und in den Lehrbriefen nicht finden. Dies bedeutet für mich, dass wir als erstes die Grundaussage oder Grundaussagen des vorliegenden ersten Gebotes in neue, in eigene Worte fassen müssen. Und dann in den Lehrbriefen zu schauen, ob diese Grundaussage oder diese Grundaussagen hier zwar in den Lehrbriefen, zwar in anderen Worten, aber auch zu finden sind. Ich erkenne im ersten Gebot vier Grundaussagen. Die erste: Der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Ist ein Herr. Betont die Ausschließlichkeit dieses Gottes für das Volk Israel. Man könnte auch übersetzen: Ist als einziger der Herr oder ist Herr allein. Diese erste Grundaussage betont das erste der 10 Gebote. Da heißt es nämlich: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das finden wir so im 2. Buch Mose und im 5. Buch Mose. Die zweite Grundaussage sehe ich in der Aufzählung: aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Verstand, aus deiner ganzen Kraft. Diese Ausdrücke sind Synonyme. Das heißt, diese Worte wollen im Großen und Ganzen dasselbe oder dieselbe Grundaussage an uns richten. Es kommt zum Ausdruck, dass wir Gott mit allem, was wir sind, mit unserer ganzen Person, mit allen Aspekten unserer Person lieben sollen. Die dritte Grundaussage sehe ich im Wort lieben. Und die vierte Grundaussage in der Aufforderung, du sollst. Wir suchen nun nach Bestätigungen für diese vier Grundaussagen im ersten Gebot Gottes an die Menschen in den Lehrbriefen des Neuen Testamentes. Zur ersten Grundaussage, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Lesen wir 1. Korinther 8, den Vers 4. Es heißt hier, was nun das Essen von Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass es keinen Götzen in der Welt gibt und dass kein Gott ist als nur einer. Wir sehen an diesen Worten die erste Grundaussage aus dem ersten Gebot deutlich bestätigt. Auch für den Christen gibt es nur einen Gott. Hier wird dies als Gegensatz zu Götzen hervorgehoben. Wenn die Bibel von Götzen spricht, so bezieht sie sich immer auf die verschiedensten Religionen in der Welt. Dann wird es noch deutlicher gesagt, es gibt keinen anderen Gott. Auch mit dieser Aussage bezieht sich die Bibel immer auf andere Religionen in der Welt. Es spielt dabei keine Rolle, ob es die damaligen Religionen sind oder die heutigen anderen Weltreligionen. Der Götter im Hinduismus, der Gott im Islam, die Formen des Buddhismus oder die Formen des Konfuzianismus beten nicht denselben Gott an wie die Christen. Das Neue Testament betont, wie das Alte Testament, die Ausschließlichkeit, den Absolutheitsanspruch dieses Gottes als Gegensatz zu allen anderen Gottheiten auf der Welt. Nun, das ist heute völlig unpopulär. Dies will man nicht hören. Nun, das war schon immer unpopulär, nicht nur heute. Das wollten die Menschen schon zur Zeit des Alten Testamentes und zur Zeit Jesu nicht hören. Ja, man sagt sogar, es ist eine Schande, eine solche Meinung zu vertreten. Diese Meinung gipfelt dann schließlich in der Ausschließlichkeitsaussage, dass nur der Glaube an Jesus Christus Rettung bringend, Hilfe bringend, Heilung bringend ist. In 1. Timotheus 2, Vers 5 kommen beide eingrenzenden Ausschließlichkeiten zum Ausdruck, wenn es da heißt, denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus. Jesus Christus hat durch sein sündloses Leben und seinen Tod am Kreuz dem Gegenspieler Gottes, dem Gegner Gottes, dem Teufel, die Anrechte an den Menschen genommen, welche an die Vergebung der Sünden durch Jesus Christus und an seine Ausschließlichkeit glauben. So kommt es zum Beispiel im Epheserbrief Kapitel 1, Vers 7 so zum Ausdruck. In Jesus haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Schauen wir die zweite Grundaussage an. Aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Dazu betrachten wir zuerst die Worte aus dem Philipperbrief, Kapitel 3, den Vers 14. Hier steht: Ich vergesse, sagt Paulus, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. das Alte entschieden hinter sich lassen und nach dem Neuen zu jagen, kommt diese Radikalität zum Ausdruck. Diese krasse Herausforderung und Radikalität vermittelt auch deutlich 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 15, wenn Petrus hier schreibt, sondern wie Gott, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr im ganzen Wandel heilig sein. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Heilig bedeutet abgesondert, entfernt von etwas, weg von etwas sein, abgewendet von etwas sein. Gott wird uns in diesen Worten als Vorbild, als Zielpunkt hingestellt. Nun, Gott ist Liebe, nur Liebe. Gott ist radikal gut. Gott ist nur Licht. Gott ist ganz abgesondert, ganz entfernt vom Bösen. In Gott findet man keine Bosheit. Das ist der Auftrag des Christen. Tief durchatmen. Im Volksmund würden wir an dieser Stelle vehement uns wehren und einschreiten und ausrufen, ja, halt mal die Luft an, das kann kein Mensch. Du hast mit dieser Aussage völlig recht, das kann kein Mensch. Nur gut sein wie Gott, das geht nicht. Gott sagt zu dieser Thematik dem gläubigen Christen zwei Dinge. Wenn deine Ausrichtung, wenn deine Bemühungen mit deiner ganzen Person auf Gott gerichtet sind, dann vergebe ich dir, und zwar immer wieder. Bekenne mir deine Sünden und stehe wieder auf. Gehe wieder mit ganzer Entschlossenheit dem Guten nach. Gott sagt uns durch 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9 zu, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er, also Gott, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das Zweite ist ganz, ganz wichtig. Gott sagt uns seine Hilfe zu. Gott gibt dem Christusgläubigen den Heiligen Geist in sein Inneres. Und dadurch eine ganz neue Dimension in sein Leben. Er legt nämlich die Kraft Gottes in den gläubigen Menschen. So kommt es in 2. Timotheus 1, Vers 7 mit den Worten zum Ausdruck. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Wir Menschen haben alle das Bedürfnis nach dieser Kraft. Alle. Alle Menschen sehnen sich nach Kraft. Nach Vorankommen. Wir sehen uns nach dieser Hilfe. Wir Menschen wünschen uns, im Leben voranzukommen, nicht stehen zu bleiben, am gleichen Ort zu sein. Menschen leben dieses Vorankommen aus im Streben nach Geld oder im Streben nach Erfolg im Sport, im Streben nach beruflichem Erfolg, im Streben nach Macht und Einfluss. Aber alle diese Dinge lassen das Innerste des Menschen, die Seele, unbeachtet. Nur durch den Glauben an Jesus Christus, an Gott, wird das innerste Bedürfnis des Menschen gestillt, das in der Seele vorankommen, mit der Seele vorankommen, das unsere Schwächen zu überwinden und unser Leben in allen Situationen zu meistern. Wir haben gesehen, die ersten zwei Grundaussagen haben wir bereits in den Lehrbriefen an die Christen bestätigt gefunden. Diese Tatsache der Kraft Gottes im gläubigen Menschen führt uns zur dritten Grundaussage. Ich lese nochmal den ganzen Vers, damit wir ihn uns einprägen können. Jesus antwortete dem Schriftgelehrten: Das erste Gebot ist, höre Israel. Der Herr, unser Gott, ist ein Herr oder Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Das dritte ist, dass deinen Gott lieben. Das Lieben, die Kraft Gottes, und das ist ganz wichtig, die Kraft Gottes durch den Heiligen Geist kommt in uns erst zur Entfaltung, wenn wir Gott lieben. Um das Gottlieben zu verdeutlichen, will ich zuerst einen Vergleich machen. Wir sehen hier Murten im Kanton Bern. Ich liebe es, nach Murten zu fahren, weil ich weiß, dass mir der Anblick des malerischen Städtchens mit seinen Lauben, wo man durchspazieren kann, jedes Mal von Neuem gefällt. Dazu kommt der Ausblick auf den wunderbar schönen kleinen See, sowie das Spazieren und Spielen am Strand des Sees. Ich kann ganz fest darauf vertrauen, dass mich das erheitert, dass mir das gut tut. Das entscheidende Wort, das mit Lieben zusammenhängt, ist Vertrauen. Ich kann darauf vertrauen. Ich glaube es. Glaube nicht im Sinne des volksüblichen Gebrauches. Ich glaube, dass übermorgen schönes Wetter ist. Dies also im Sinne von, ich vermute, ich ahne, dass übermorgen schönes Wetter ist. Sondern Glauben im Sinne von, ich bin überzeugt davon. Ich vertraue voll und fest darauf. Die Kraft Gottes kommt erst durch diesen festen Glauben, durch dieses überzeugte Vertrauen auf und an Gott in uns zur Entfaltung. Dazu haben wir sehr viele Stellen in den Lehrbriefen. Es heißt zum Beispiel, hier ist von Abraham die Sprache, und Abraham zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Er wurde durch die Kraft Gottes gestärkt. Gott hat ihn übernatürlich durch den Heiligen Geist mit seiner Kraft gestärkt, weil der Abraham ihm vertraute. Wir kommen etwas später in der Predigt auf dieses Lieben, dieses Glauben, dieses Vertrauen nochmal zurück. Die gläubigen Christen sagen öfter, der Christ soll das Gute aus Liebe zu Gott tun, weil der Christ Gott liebt, von Gott begeistert ist, tut er das Gute und lässt das Böse sein. Er ist dazu gedrängt, das Gute zu tun. Er macht es nicht, weil er muss. Dem wollen wir etwas genauer nachgehen, indem wir die vierte Grundaussage aus dem ersten Gebot betrachten. Das du sollst. Das du sollst stellt Gott an den Beginn des ersten Gebotes. Weshalb nun eine Aufforderung, du sollst, an erster Stelle? Weil Gott uns Menschen bis ins Innerste kennt, weil Gott uns Menschen kennt. Die Begebenheit mit Adam und Eva im Garten Eden zeigt uns dies eindrücklich, unser menschliches Wesen. Es heißt hier im ersten Buch Mose, Kapitel 2, Vers 9, und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung, und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Gott hatte für den Menschen im Garten Eden allerlei, also viele Bäume geschaffen. Es waren nicht wenige, nicht nur 3, 5 zur Auswahl, sondern etliche. Dazu kommt, dass diese Bäume für das Auge begehrenswert waren. Man hatte durchaus Lust darauf, diese zu genießen, und sie schmeckten auch gut. Unter diesen vielen Bäumen war nur ein Baum in der Mitte, der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, von dem Gott gebot, dass der Mensch nicht davon essen darf, weil er sonst stirbt. Der Mensch sieht nur das Verbot und vergisst alle anderen Bäume. Die Bäume um sich herum verschwinden plötzlich und der Mensch erkennt nur den Mangel. Der Mensch erliegt diesem Mangel, er lässt sich ganz von diesem Mangel einnehmen, ist fixiert auf diesen Mangel. Der Mensch ist stark dazu geneigt, das Defizit zu sehen. Wir sehen die Fehler in einem Text, der geschrieben ist. Wir sehen das halbleere Glas, nicht das halbvolle Glas. Deshalb muss uns Gott auffordern, das zu sehen, was Gott uns schenkt. Dass die Liebe zu Gott an erster Stelle in unserem Leben steht, droht immer wieder zu bröckeln. Daher muss uns Gott erinnern und mahnen, auffordern, ihn zu lieben. Gott selbst hat dies überhaupt nicht nötig, denn er hat uns alles gegeben. Eine wunderbare Natur, alles, was wir brauchen zum Leben. Aber wir Menschen haben es nötig. Es ist zu unserem Schutz. Ja, und das reicht noch nicht. Das reicht noch nicht, die Aufforderung. Wir Menschen sehen so stark das Defizit und nicht alles, was Gott uns geschenkt hat und die Hilfen Gottes, dass er uns sogar abschrecken muss. Und ganz eindrücklich vor Augen führen muss, was geschieht, wenn wir uns nicht dazu entscheiden, ihn zu lieben und seine Gebote zu tun. Gott ist ein gnädiger Gott und gibt uns viele Chancen, viele Warnungen, aber einmal ist es genug. Und dies zeigt uns Gott auch im Alten und im Neuen Testament. So heißt es nach dem vielen Wirken Gottes am Volk Israel, als er sie durch 10 riesige, unvorstellbare Wunder aus der langjährigen Sklaverei in Ägypten befreit hatte. Und nach den weiteren Wunder auf der Wanderungen, dass er dann erst danach, nach langem Warten und Gedulden und Zeigen von seiner Macht, muss er dann auch die Strafe aussprechen. Man muss dabei wirklich beachten, dass Gott groß und mächtig wirkte, bevor er seine Konsequenzen zog. Aber einmal ist genug. Und wir lesen von dieser Strafe zum Beispiel in Psalm 78, Vers 21 und 22 die folgenden Worte. Darum, es ist im Zusammenhang mit dieser Geschichte, die ich angesprochen habe, des Volkes Israel. Darum, als der Herr es hörte, wurde er zornig. Und Feuer entzündete sich gegen Jakob und auch Zorn stieg auf gegen Israel, weil sie Gott nicht glaubten und nicht vertrauten auf seine Hilfe. Gott lieben, ihm vertrauen, ihm glauben heißt eben auch das Böse lassen. Diese Aussage aus der Geschichte des Volkes Israel ist uns auch erwähnt, mahnend erwähnt im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 6. Es heißt hier die Worte, diese Dinge, also jene, diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, damit wir nicht nach Bösem gierig sind, wie jene gierig waren. So, jetzt tun wir also aus Angst vor der Konsequenz das Gute. Lassen uns in angstvollem Schrecken dazu treiben, Gutes zu tun. Sind verkrampft darin, das Böse zu meiden und das Gute unbedingt anzugehen? Die Antwort dazu ist ganz klar, unbedingt nicht. Unbedingt nicht. Dann würden wir nämlich nach dem Motto leben, ich muss das und dies und jenes tun, damit ich Gott gefalle und damit ich gerettet bin. Dies nennt die Bibel Gesetzeswerke. Ich tue es, weil das Gesetz, das Gebot Gottes es sagt und erhoffe mir dadurch die Gunst Gottes. Das finden wir eindrücklich zum Beispiel im Galaterbrief bestätigt, wenn es hier heißt die Worte, dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Soweit aus dem Galaterbrief. Die Warnung Gottes, die Abschreckung vor der Strafe, vor der Konsequenz ist wichtig, ist scheinbar für uns Menschen nötig, ist ernst zu nehmen und ist uns Menschen eine Hilfe. Aber sie soll uns zu den wichtigen Worten im ersten Gebot, zu den Worten Gott lieben, Gott vertrauen, Gott glauben führen. Denn es ist so, wir Christen sollen die guten Dinge aus Liebe zu Gott machen. Es ist so. Und nicht aus Angst. Wir sollen die guten Dinge aus der Kraft Gottes machen. Im Vertrauen darauf, dass Gott unsere Kraft und Hilfe ist. Aber wie können wir das Gottlieben pflegen? Wir haben betrachtet, dass die Grundlagen der Liebe zu Gott sind, an seine Einzigartigkeit zu glauben. Ich mache jetzt eine kleine Zusammenfassung, weil all diese Dinge gehören ja eigentlich zum Gottlieben. Aber ich möchte dann doch noch uns die Hilfe geben, weil Gott fordert uns ja auf, du sollst. Ja, wie können wir dazu kommen, Gott zu lieben? Das sind die Grundlagen, die wir betrachtet haben. Seine Einzigartigkeit, die Rettung durch Jesus Christus glauben, dass Jesus Gott ist, glauben. Dann die Sünden bekennen und auf die Sündenvergebung vertrauen. Ein weiteres, der Eifer für Gott, die ganze Entschlossenheit, dass wir mit vollem Einsatz, mit unserer ganzen Kraft, mit dem ganzen Verstand, aus vollem Herzen uns für die Liebe zu Gott engagieren. Und als zentraler Punkt, ja, die Ernsthaftigkeit kommt dazu, das muss eben wirklich ernst gemeint sein, mit ganzer Kraft, aber nun kommt als zentraler Punkt das Vertrauen, der Glaube zu Gott, der Glaube an Gottes Hilfe dazu. Wie wir dies zu Gott pflegen können, damit eben nicht alles immer wieder abbröckelt, will ich noch in ein paar Punkten zum Schluss der Predigt aufzeigen. Ich tue dies heute ohne Bibelwortbelege, aber wir finden all diese Punkte im Folgenden durch die Bibel gelehrt von Gott. Ein wichtiger Teil der Liebe zu Gott ist das Gebet. Ich werde es hier jetzt nicht aufführen, auf dieser Darstellung. Es ist das vertrauensvolle Reden mit Gott. Ich vertraue ihm alles an. Alle göttlichen Wahrheiten, ist ein interessanter Punkt, den wir ganz stark in den Psalmen finden. Alle göttlichen Wahrheiten, die Gott mir als wichtig und als hilfreich und als Gebot in der Bibel erwähnt, darfst du auch im Gebet vor ihn bringen. So auch zum Beispiel, dass er meine Liebe stärkt und festigt. Gott lieben und Gott lieben hat ganz viel damit zu tun, was in unseren Gedanken vor sich geht. Welche Gedanken wir pflegen, welche Gedanken wir betonen. Das Gott lieben soll bewusste Lenkung unseres Denkens sein. Wir lenken unsere Gedanken auf die Wunder Gottes, auf die Allmacht Gottes. Wir denken darüber nach, was Gott alles gewirkt hat in der Natur, in der Vergangenheit, im Volk Israel, als zur Zeit Jesu, als er lebte. Wir denken an seine großen Taten, aber auch an dem, was Gott in unserem Leben gewirkt hat. Wir denken darüber nach, wir erinnern uns daran, wir füllen unsere Gedanken damit. Wir nehmen uns Zeit dafür. Das Zweite sehe ich als wichtiger Punkt, dass wir uns immer wieder über die Vergebung Gedanken machen. Wie herrlich ist es doch, dass Gott das Böse, das ich tue, wegwäscht, ganz wegnimmt und mich völlig neu macht, mich ganz reinigt und ich dieses Reinsein dann auch spüren darf. Ein weiterer Punkt, über den wir uns Zeit nehmen sollen, nachzudenken, ist die Ewigkeit Gottes, die Ewigkeit, die er uns Gläubigen zusagt. In der Ewigkeit wird Gott uns überglücklich machen. Wir können es uns nicht vorstellen, aber wir können vielleicht, wir müssen die Gedanken finden, die uns helfen, die Ewigkeit präsent zu machen für uns. Was mir eben helfen kann, er macht dich einfach überglücklich. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie das ist. Es wird keine Sorge mehr sein. Du wirst einfach glücklich sein. Du wirst nach nichts mehr verlangen haben. Wir brauchen es, über die Ewigkeit nachzudenken. Und wir brauchen es, darüber nachzudenken, dass Gott hier ist. Dass er uns hilft. All diese Dinge, sind wir beharrlich darin? Lenken wir unsere Gedanken auf diese Wahrheiten Gottes, bis wir die Liebe zu Gott spüren. Nicht einfach nur wissen hier oben, dass bis wir die Liebe Gottes spüren. Denn es heißt im ersten Gebot, aus deinem ganzen Herzen. Und das hat mit Gefühlen zu tun. Bin ich ganz fest überzeugt. Du musst beharrlich sein. Es kann manchmal anstrengend sein, das zusammenzubringen in den Gedanken. Wer ist Gott? Wie ist er? Was schenkt er mir? Was will er mit mir im Alltag schenken? Beharrlich dann bleiben, bis wir die Liebe spüren, die dann Gott in uns wirkt. Das wünsche ich uns allen, dass wir das im Alltag wirklich verwirklichen können. Amen. Wir beten. Himmlischer Vater, allmächtiger Gott, Herr Jesus Christus, ich lobe und preise dich. Du hast uns so viel bereitgelegt. Du hast uns so viel geschenkt. Das größte Geschenk ist dein Tod für uns, damit du uns vergeben kannst und retten kannst in die ewige Herrlichkeit. Herr Jesus Christus, hilf, dass die Liebe zu dir in uns wächst. Hilf, dass das Vertrauen zu dir wächst im Alltag, in den täglichen Dingen, die wir tun müssen, damit wir ganz bewusst aus Liebe zu dir das Gute in unserem Leben betonen und das Böse lassen. Amen.